Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts. Erste Folge. Ausgezeichnet. Heinrich Heine sei Dank. Christine Westermann im Gespräch mit Dr. Sabine Brenner-Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts.
Die einen machen es zum ersten Mal und die anderen zum 11. Mal. Das hier ist der erste Podcast des Heinrich-Heine-Instituts und Anlass sind die 11. Düsseldorfer Literaturtage. Sabine Brenner-Wilczek ist die Direktorin des Heine-Instituts und sie und ihre Mitarbeiter hatten die Idee, Frauen in den Mittelpunkt dieses Podcasts zu stellen. Frauen und ihre Literatur. Und Heinrich Heine ist dabei sowas wie der Übervater. Was steckt hinter der Idee, Frau Brenner-Wilczek?
Ja, wir wollten Heine-Ehrengaben-Preisträgerinnen und Heine-Preisträgerinnen in den Mittelpunkt stellen, um zu zeigen, wie aktuell innerhalb der Literatur dieser Frauen die Gedanken von Heinrich Heine sind, was engagierte Literatur heute bedeutet und was die Kraft von Poesie und von Lesen heute bewirken kann.
Und damit die Menschen richtig Freude beim Hören haben, da muss in diesem Podcast im Idealfall was passieren, Frau Brenner-Wilczek?
Natürlich müssen die Frauen selbst zu Wort kommen mit ihren Dankesreden zu ihren Preisverleihungen. Und ich glaube, es müssen ganz viele Gefühle angesprochen werden. Die, die nachdenklich machen, die, die wütend machen, die, die tatsächlich zum Lachen bringen. Und ich glaube, um die Frauen, über die wir heute sprechen, von Ruth Klüger, Alice Schwarzer, A.L. Kennedy oder Hertha Müller, können all diese Gefühle wirklich ansprechen. Und deshalb glaube ich ganz, ganz fest nicht nur an die Kraft Heines, sondern an die Kraft dieser Literatinnen.
Sie haben ein Buch über Heinrich Heine und die Frauen geschrieben. Und die erste Frau in seinem Leben war natürlich seine Mutter. Er hat ihr ein Denkmal gesetzt in seinen berühmten Nachtgedanken. Eine Frau, die sein Schreiben später offensichtlich beeinflusst hat. Warum glauben Sie das und wie hat sie das gemacht?
Ja, sie war lebenslang eben Briefpartnerin, auch natürlich Reibungspunkt. Er hat versucht, seine Krankheit vor ihr zu verstecken, aber es war auch der inkarnierte Sehnsuchtsort. Und tatsächlich hat Heine ganz offenkundig alle seine Lieben mit dem Buchstaben M anfangen lassen. Also seine erste große Liebe Amalie nannte er Molly, seine Frau Augustine Mathilde und seine letzte Liebe auf dem Krankenbett Elise Krienitz, die Musch. Und da liegt es schon ziemlich nah, den Buchstaben M mit Maman, Mutter oder Mère in Verbindung zu bringen.
Sie haben es eben schon gesagt, 4 Frauen stehen in diesem Podcast im Mittelpunkt. Sie haben den Heinrich-Heine-Preis oder die Heine-Ehrengabe der Heine-Gesellschaft bekommen. Und wir werden Auszüge aus Ihren Reden bei der Preisverleihung hören, herausfinden, wie aktuell diese Reden, die zum Teil ja mehr als 20 Jahre zurückliegen, noch sind. Und wir wollen wissen, wie nah sind diese Schriftstellerinnen auch heute noch den Gedanken des Autors Heinrich Heine. Und wir fangen mit Ruth Klüger an, die 1997 die Ehrengabe der Heine-Gesellschaft bekommen hat. Warum, Frau Brenner-Wilczek, sollte für Sie Ruth Klüger unbedingt dabei sein?
Ja, sie hat ein ganz, ganz berührendes, nachdenklich machendes Buch Weiterleben geschrieben, was mich immer noch wirklich mit Gänsehaut zurücklässt, wo sie über ihre jüdische Identität, über ihre Flucht, die Vertreibung, den Aufenthalt in Theresienstadt spricht und ja, diese Biografie, aber auch gleichzeitig ihr Umgang mit Sprache sind etwas, was mich schon als ganz, ganz junge Frau geprägt hat und was natürlich auch eine Beziehung zu Heinrich Heine besitzt.
Sie haben es eben schon angedeutet, ein bisschen was Biografisches von Ruth Klüger erzählt. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was anfügen?
Ja, sie hat eben Flucht und Vertreibung erfahren. Sie war aber auch in Wien, hat in Bohemian-Zirkeln gelebt, hat die Sprache wirklich gut abgewägt, ist nach Amerika gegangen, leider vor kurzem verstorben und ist wirklich ein Fixstern, würde ich sagen, in der deutsch-jüdischen Literaturgeschichte. Jemand, der sich die Sprache immer erkämpft hat, die um jedes Wort gerungen hat und die aber gleichzeitig so ein feines Gespür hat, Treffsicherheit wirklich für Worte und Worte machen bei ihr wirklich ganze Himmel auf und ganze Bilder auf und rühren jeden Leser, jede Leserin wirklich bis ins Mark, glaube ich.
Die Schauspielerin Claudia Hübecker liest jetzt einen Ausschnitt aus der Dankesrede von Klüger vor, gehalten am 16. Februar 1997. Und man hört gleich, dass es sich die Schriftstellerin nicht leicht gemacht hat.
Es ist schwer zu sagen, was man einem Dichter schuldet, den man seit der Kindheit gelesen und auswendig gelernt hat, wie es mir mit Heine ging. Die Schwierigkeit rührt daher, dass man ja durch frühe und dauerhafte literarische Erlebnisse in die Schriftsprache sozialisiert wird. So wie ich durch den mündlichen Umgang österreichisches Deutsch sprechen lernte, so lernte ich durch den schriftlichen Umgang heinisches, schillersches Deutsch als die dichterische Hochsprache lesen. Da weiß man nicht mehr recht, wann und wie sich das Werk eines bestimmten Autors auswirkt. Nur war bei Heine gleich der Haken dabei. Diese klassische Schriftsprache war nicht humorlos wie die Schillersche. Sie war aber auch nicht einfach humorvoll wie bei Wilhelm Busch, den ich auch gelesen und genossen habe wie alle deutschsprachigen Kinder. Bei Heine gab es das Pathos und dessen Brechung. Es gab die Tragikkomödie der Sprache. Man wusste nie, woran man war. Verlassen konnte man sich eigentlich nur auf den Stilbruch. Was seine Feinde ihm so übel nahmen, der trödelhafte Bänkelsängerton, scheint uns heutigen freilich die Conditio Humana besser wiederzugeben, als das durch zu viele Lügen ausgehöhlte Pathos eines durchgehend hohen Stils. Ist Heine als politischer Dichter heute noch lesenswert? Als er eine seiner bittersten Satiren, das Sklavenschiff, schrieb, gab es die Sklaverei noch in Amerika. Und als er unter dem Einfluss von Karl Marx seine berühmte Anklage Die schlesischen Weber verfasste, gab es noch keine Gewerkschaften, die sich für die Ausgebeuteten einsetzen konnten. So scheinen diese Gedichte nur mehr Zeitdokumente, bis wir an die Arbeitsplätze in der Dritten Welt denken, auf denen versklavte Kinder die Fußbälle zunähen, mit denen sich die reichen Erwachsenen auf den Spielplätzen unserer Welt tummeln. Die Verdinglichung des Menschen hat mit dem Fall der Berliner Mauer nicht aufgehört, sondern stellt uns im Gegenteil in der globalen Marktwirtschaft vor neue Aufgaben und Sünden gegen die Menschlichkeit. Wie modern und beißend sind aus dieser Sicht wieder die Heine-Verse.
Frau Brenner-Wiltschik, die Rede ist bald ein Vierteljahrhundert alt von Ruth Klüger. Und wenn man sie hört, könnte man denken, sie habe sie im Jahr 2021 gehalten, oder?
Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also sowohl die Heine-Texte kommen so rüber, als ob Heine jetzt gerade durch die Tür treten würde, für Ruth Klüger in ihrer Dankesrede. Und gleichzeitig kommt für uns Ruth Klüger auch sehr gegenwärtig mit den Themen, die wir uns heute in der Gesellschaft wirklich anschauen sollten. Auch mit der Brechung des Pathos in der Sprache, die schon Heine hatte, die aber auch von Ruth Klügers Worten wirklich zeugt. Und das Ganze immer zwischen Humor und Pointierung. Also Gesellschaftskritik ist bei Ruth Klüger wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, das ist sehr gegenwärtig.
Ich habe Sie gebeten, bevor wir diesen Podcast machen, dass Sie mir einfach mal eine Liste schicken von den Büchern, die man gelesen haben sollte, wenn man sich für die Autorinnen interessiert. Und Sie haben das vorhin schon erwähnt, von Ruth Klüger, Weiterleben. Und Sie haben dazu geschrieben, als Sie mir die Liste geschickt haben, das ist zum Weinen und zum Nachdenken. Was hat Sie zum Nachdenken gebracht?
Ja, wie eine Autorin mit einer durchaus kraftzehrenden, kraftraubenden Biografie, die ich mir als so spät Nachgeborene kaum vorstellen kann, trotzdem in der deutschen Sprache bleibt, die deutsche Sprache abwägt und so scharf eine Beobachterin ist. Also mein Inneres hat sich bei diesem Buch wirklich quasi nach außen durch Tränen bemerkbar gemacht und gleichzeitig aber auch durch große Bewunderung für die Biografie, aber auch vor allen Dingen die Art, wie sie es ausdrücken kann. Es sind eben keine langen, elegischen Sätze oftmals, sondern wirklich wie in dieser Dankesrede scharf, pointiert und gleichzeitig doch sehr gefühlvoll.
Der Titel nochmal: Weiterleben, eine Jugend. Und die Autorin ist Ruth Klüger. In ihrem Buch, Frau Brenner-Wiltschik, über Heine und die Frauen zitieren Sie Heine gleich am Anfang: Die Schönen sind lange nicht so gefährlich wie die Hässlichen, hat Heine geschrieben und später, die Frauen sind ein Geschlecht, das der liebe Gott nicht mit Vernunft erschaffen hat. Das hätte heutzutage einen veritablen Shitstorm im Netz ausgelöst und Heine bei der Emma unter Umständen einen bösen Kommentar eingebracht. Dennoch hat Alice Schwarzer vor 15 Jahren die Ehrengabe der Heine-Gesellschaft dankend angenommen. Was glauben Sie, warum?
Ja, Heine ist ihr Lieblingsautor gewesen, schon immer. Aber sie hat auch gesagt, dass sie Heine immer Rosen auf das Grab Montmartre legt. Aber gleichzeitig haben Rosen ja auch Dornen. Das heißt, Alice Schwarzer als Feministin hat da durchaus eine dornige Perspektive auf Heine, der ja einige frauenbewegte Kolleginnen wie George Sand zum Beispiel als Emanzipatrice der Weiber auch durchaus eckig angegangen ist. Und insofern glaube ich, hat Alice Schwarzer eine große Liebe zu Heine und trotzdem sieht sie vielleicht auch etwas, was mich allerdings als Leiterin des Heine-Instituts und beim Schreiben dieses Buches auch manchmal wirklich zum Lachen gebracht hat, wenn er die Weiber beschimpft und sagt, ja, die Weiber sind gefährlich. Und ich glaube, mit ein bisschen Abstand und eigenem Humor kann ich da Alice Schwarzer mit den dornigen Rosen durchaus zustimmen.
Ist es Heine denn schwer gefallen, den Kopf, also den Intellekt der Frauen zu schätzen und zu akzeptieren?
Tja, da kann ich nur mit einem unklaren Jein antworten. Also er hat sehr, sehr, sehr intellektuelle Freundschaften, wie zum Beispiel Ralf Varnhagen von Ense. Während seine Ehefrau kaum des Schreibens mächtig war und also keinen gebildeten Hintergrund besaß. Aber er war auch sehr eifersüchtig auf Schriftstellerinnen, die zum damaligen Zeitpunkt manchmal sogar etwas mehr verdienten als er selbst. Also es ist ambivalent, personenabhängig und tatsächlich ja, eine spannende Geschichte, die es sich lohnt, nochmal durch Heines Briefe einzutauchen.
Die in Ihrem Buch übrigens toll beschrieben wird. Ich habe das gelesen und das hat mich wirklich einen ganzen Nachmittag gut bei Laune gehalten. Sie haben es eben schon gesagt, George Sand, die französische Schriftstellerin der Heinezeit, war eine Feministin und Heine war von ihr relativ lange Zeit sehr beeindruckt. Was hat denn dann zu einem Verwürfnis geführt?
Ja, also das ist eine relativ komplexe Geschichte. Also sie haben sich anfangs mal Cousinen und also wirklich verwandtschaftlich angesprochen gefühlt. Und dann gab es natürlich schriftstellerische Verwürfnisse, interne Verwürfnisse. Und Heine war dann extrem erbost und hat dann tatsächlich eine Zeit lang mit ihr gebrochen. Ich glaube aber, dass in seinem Herzen doch immer noch viel Bewunderung für George Sand übrig war. Aber das ist jetzt eine ganz persönliche Spekulation von mir.
Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass Alice Schwarzer eine gute Heine-Freundin geworden wäre. Ihre Dankesrede bei der Verleihung der Ehrengabe legt das zumindest nah.
Ja, Heinrich Heine war und ist mein Lieblingsdichter. Er begleitet mich schon lange. Zur Liebe entflammte die Neigung dann in Paris. Dort lernte ich bei meinem ersten Paris-Aufenthalt mit 21 Französisch und fiel unter die Franzosen. Die stellten mir gerne Fragen wie, Connaissez-vous Henri Heine? Henri Heine? Nein, kannte ich nicht. Ich brauchte eine gewisse Zeit und viele Lektionen auf der Alliance Française, bis ich begriff, ach, die reden von meinem Heinrich Heine. Von dem standen inzwischen 8 zerfledderte Taschenbuchbände, die Kindler-Ausgabe von Hans Kaufmann, ich habe sie noch, auf dem einzigen und wackligen Regal in meinem Au-pair-Mädchenzimmer in der Rue du Texel. Dort, im alten Arbeiterviertel von Montparnasse, gingen unter der Straße noch die Geheimgänge aus der Zeit der Revolution von Keller zu Keller. Alle paar Wochen nahm ich die Metro, um quer durch die Stadt von Montparnasse nach Montmartre zu fahren, um Heines Grab zu besuchen. Denn nach meiner Flucht ins Existenzialisten-Mekka Paris wurde mir nun das deutsche Herz schwer. Von französischer Klarté und Kühle erholte ich mich bei Heines Spott und Romantik. Besuchte ich in dieser Zeit die Heimatstadt Wuppertal und fuhr über die Brücke zu Köln, wurde auch mir ganz seltsam zumute. Aber sehr bald wurde mir dann das Herz auch in deutschen Landen schwer und ich sehnte mich nach meinen leichtfüßigen Franzosen. Mit Heine verbindet mich also nicht nur, dass auch ich, geboren 30 Kilometer entfernt von der Bolkerstraße, Rheinländerin bis aufs Mark bin, sondern ebenso, dass ich mein Leben lang zerrissen war und bin zwischen Deutschland und Frankreich. Mein Traum wäre Paris am Rhein. Als ich dann Ende der 60er zum zweiten Mal nach Frankreich zog, da hatte ich nicht mehr nur Heine, den Dichter, im Gepäck, sondern auch Heine, den Journalisten. Denn inzwischen war ich, zu meiner bis heute anhaltenden Freude, Journalistin geworden. Die ersten Schritte hatte ich auf der Kö im Volontariat bei den Düsseldorfer Nachrichten gemacht. Ich ging nach Paris, um von dort aus für die Deutschen über die Franzosen zu schreiben. Ganz in Heines gigantischen Fußstapfen. Anfang der 70er war aus dem Idol also ein Vorbild geworden. Politisch wie literarisch und journalistisch. Mein Schwert ist meine Feder. Mit diesem Satz von Heine kann ich mich bestens identifizieren. Doch nun sollte etwas passieren, was mein inniges Verhältnis zu Heine trüben musste. Ich wurde Feministin.
Ist eine tolle Rede, oder?
Auf jeden Fall. Und ich habe sie damals auch 2006 selber im Publikum gehört und war damals schon sehr beeindruckt.
Und Alice Schwarzer hat ihre Rede nicht an irgendeinem Tag gehalten, sondern am 150. Todestag von Heinrich Heine und am 50. Geburtstag der Heine-Gesellschaft. Es war der 17. Februar 2006. Um wirklich zu verstehen, wie Alice Schwarzer tickt, was sie bewegt, was schlagen Sie vor? Ein Emma-Abo oder doch lieber ein schwarzer Buch?
Ein schwarzer Buch tatsächlich. Wobei ich finde, dass sie sehr eindrücklich beispielsweise in ihrem Buch Lebenslauf über ihren Werdegang geschrieben hat. Und dieses Buch würde ich empfehlen, auch weil ich Alice Schwarzer selber im Düsseldorf im Savoy-Theater mit diesem Buch erlebt habe. Wir haben damals eine Ausstellung gemacht, gepfeffert, salzig, bitter, süß, Frauenliteraturgeschichten. Und dieser Lebenslauf, den ich natürlich immer wieder parallel und in Reibung mit Heine auch in diesem Buch wiedererkennen konnte. Heine, der sich als französischster aller deutschen Dichter empfunden hat, und Alice Schwarzer, die so frankophil ist und gleichzeitig so engagiert als Journalistin. Also insofern hat mich da tatsächlich dieses autobiografische Werk wiederum sehr gepackt, genau wie die Rede.
Es gibt ein Buch, das der Direktorin des Heine-Instituts noch immer eindringlich Gänsehaut macht. Und das Buch heißt Atemschaukel, geschrieben hat es die Schriftstellerin Hertha Müller. Was genau löst diese eindringliche Gänsehaut beim Lesen des Romans bei Ihnen aus?
Ja, also das passiert genau jetzt auch wieder, während wir miteinander sprechen und ich an dieses Buch denke. Es sind wirklich Bilder, die in meinem Kopf und auch in meinem Körper sofort auftauchen. Es ist ein Buch über Oscar Pastors Gefangenschaft in verschiedenen Arbeitslagern. Oscar Pastor war ein Schriftsteller, Kollege und Freund von Hertha Müller. Und diese Arbeitslager-Alltagsgeschichten, wie er ganz verarmt mit Kohlenbriketts durch die Gegend geht, wie er mit seiner eigenen Identität ringt, wie man mit Stahlbürsten Ungeziefer unter den Betten blutig weggedrückt hat. Also all diese Bilder sind in meinem Kopf und das schon seit so vielen Jahren. Und dieses Buch, ja, lässt mich wirklich innehalten.
Hertha Müller wurde vor 12 Jahren mit der Heine-Ehrengabe ausgezeichnet und sie hat im gleichen Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und die Reihenfolge ist nicht unwichtig, erst Ehrengabe, dann Literaturnobelpreis. Da hatte die Jury ein gutes Gespür, oder?
Auf jeden Fall. Also mein sehr geschätzter Vorgänger, Professor Josef Anton Kruse, hat das ganz maßgeblich mit angestoßen. Und ja, wir sind sehr stolz in Düsseldorf.
Sie hätten ja eigentlich auch den Heine-Preis verleihen können. Also nicht nur die Ehrengabe, sondern den Preis. Dann wären Sie noch eine Idee stolzer, oder?
Das weiß ich nicht. Also der Heine-Preis ist ja keine Ehrengabe, sondern eben ein Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf und genau, ganz anders auch nochmal aufgehängt.
Ja. Die Schauspielerin Claudia Hübecker liest jetzt aus der Dankesrede von Hertha Müller. Und schon beim ersten Satz wird klar, bei Hertha Müller zählt nicht nur jedes Wort, es zählt jeder Buchstabe.
In meinem Fall könnte man statt lesen immer leben sagen. Es ändert sich sowieso nur ein Buchstabe. So wie vom Schreien zum Schreiben nur einer dazukommt. Im Schulbuch war die Lorelei von Heinrich Heine. Der Rhein und seine Felsennixe waren sehr weit weg von mir. Und über das Vertrackte im Leben des Juden Heine kein Wort. Denn da hätte es ja um Antisemitismus und Exil gehen müssen. Und davon gab es in Rumänien mehr als genug. Außerdem hätte das unausweichlich den Bogen zu der Geschichtsfälschung Rumäniens geschlagen. Zum ehemals faschistischen, mit Nazi-Deutschland verbündeten Staat, mit seinen Ghettos, Pogromen und dem KZ Transnistrien, das unter rumänischer Leitung stand. Und Exil war sowieso ein für den Unterricht undenkbares Wort. Waren doch tausende Rumänen, auch immer mehr Schriftsteller, im Exil. Und es hätte in der Lorelei auch um Flucht gehen können. Aber es ging nur ums mechanische Abspulen und taktische Ausweichen. Wenn ich das Gedicht heute lese, ist es die Klage über einen Fluchttoten. Der Rhein ist die Donau, das blitzende Geschmeide der Jungfer, die Verlockung zur Flucht. Fliehen, nur fliehen, egal was passiert. Die meisten bezahlten den Fluchtversuch mit dem Leben. Der Schiffer ist ein Fliehender auf der Donau, im Abendsonnenschein. Aber auf der Donau wurden die Fliehenden auch im Abendsonnenschein, auch in der Nacht, mit Schiffen gejagt und im Scheinwerferlicht, mit dem goldenen Kamme der Schiffsschrauben zerstückelt. Und an den grünen Grenzen wurden sie erschossen und von Hunden zerrissen. Die Lorelei ist auf Rumänisch ein randloser, anonymer Friedhof. Bis heute gibt es keine Statistik über die Zahl der Fluchttoten. Nicht einmal eine Diskussion über dieses Thema. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
Wie beeindruckend, oder? Dieses Gedicht nochmal so komplett neu interpretiert zu hören, also neu interpretiert durch Hertha Müller, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe natürlich die Lorelei schon in so vielen Versionen gehört, gesungen, gesprochen, in anderen Kontexten. Und das ist hier wirklich eine ganz einzigartige Interpretation, die mir auch nochmal, ja, jenseits des romantischen Heine, hier nochmal eine politische Dimension mitgegeben hat, eine gesellschaftskritische Dimension. Und auch diese Rede durfte ich damals 2009 live hören. Und ich weiß noch, dass ich dann, nachdem Hertha Müller gesprochen hat und die Veranstaltung vorbei war, ich gar nicht mehr so richtig von meinem Theatersessel aufstehen konnte, weil mich das so beeindruckt hat. Und die Lorelei trage ich schon so lange mit mir herum. Also die Lorelei war das erste Gedicht von Heine, mit dem ich als Studentin einen Beitrag zur Rheinromantik in der Hausarbeit geschrieben habe. Und Hertha Müller hat nochmal vieles, vieles verändert bei mir.
Hertha Müller schreibt nicht nur dunkel und schwer wie in der Atemschaukel. Es geht auch mit sehr viel Humor. Sie empfehlen für Hertha Müller Anfänger auch den Collagenband Im Heimweh ist ein blauer Saal. Keine Gänsehaut, dafür eine Menge leises Lachen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Hertha Müller hat eine Wortsammlung. Bei ihr sind Wörter zu Hause und kleine Fotos oder Zeichnungen, die sie von allen möglichen Dingen ausschneidet und dann neu zusammensetzt. In witzigen Collagen, in unerwarteten Wendungen, in Poesie. Und diese Wörterheimat, die sie präsentiert, das ist wirklich ganz bezaubernd und wir hatten vor kurzem auch eine Ausstellung zu ihren Collagen letztes Jahr im Institut. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir einige dieser Collagen und auch die Collagenbände direkt ins Büro gelegt. Und es gibt so ein Collagenband bei mir zu Hause und der liegt immer noch auf meinem Nachttisch. Also tatsächlich ist es heiter, aber auch gleichzeitig oftmals tiefgründig, weil auch hier die Wörter werden so abgeschmeckt. Und wie gesagt, allein das Bild, der Himmel fällt vom Pferd herab oder ne, im Apfelkern ist ein Vaterland. Also ja, es ist sofort ist, ja, verdichtet. Dichtung ist ja auch Sprache verdichten. Und ja, das zeigen die Collagen von Hertha Müller wirklich par excellence.
Warum vor allem Männer den Heinrich-Heine-Preis bekommen haben und nur sehr wenige Frauen, das könnte mal das Thema für einen anderen Podcast sein. Heute aber stehen die Frauen im Mittelpunkt und als letzte eine, die ihn tatsächlich bekommen hat, den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf, die britische Schriftstellerin A.L. Kennedy. Der Preis ist anders als die Ehrengabe ein Persönlichkeitspreis. Sie haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Persönlichkeitspreis, was heißt das genau?
Dass eben außer Schriftstellerinnen und Schriftstellern andere Persönlichkeiten, die in ihrem Schaffen in die Wertevorstellung Heines hineinarbeiten, als überzeugter Europäer, als Mensch, der sich für Gleichbehandlung, für Gerechtigkeit engagiert hat. Solche Persönlichkeiten werden eben ausgezeichnet. Das können dann ganz unterschiedliche Menschen sein, aber auch eben Schriftstellerinnen. In diesem Jahr, also 2021, wird ja auch eine weitere Frau ausgezeichnet, Rahel Salamander. Aber A.L. Kennedy ist wirklich diejenige, die das ja sehr wunderbar gefeiert hat, auch in engagierter Form als Schriftstellerin.
Wo würde sich Heinrich Heine denn wiederfinden, würde er die Bücher von A.L. Kennedy lesen?
Ja, ich muss nachdenken. Ich glaube schon. Vielleicht nicht die langen Romane, vielleicht eher die kurzen Formen, ihre Glossen, die sie im Guardian präsentiert. Vielleicht auch die Dinge, die sie über das Schreiben selbst publiziert. Und ich glaube, dass die spitze Feder, dass das sozusagen treffsichere und gleichzeitig sehr engagierte von A.L. Kennedy auch bei Heine einen Eindruck hinterlassen hätte. Vielleicht sogar mit einem kleinen Neideffekt.
Sie kennen Ihren Heine aber gut. Ich habe noch nichts von Kennedy gelesen. Was empfehlen Sie mir zum Einstieg?
Ist jetzt auch wieder eine ganz subjektive Empfehlung. Sie hat einen sehr schönen Band vorgelegt, der nennt sich Schreiben. Das sind ihre zusammengefassten Essays, Blogbeiträge von Auftritten, Texte. Das sind also zum Einstieg kurze Texte, in denen sie reflektiert, warum schreibt sie überhaupt? Was bedeutet Schreiben für sie? Und es ist nie so ein pädagogischer Zeigefinger mit dabei an die späteren Generationen oder an Menschen, die selbst gerne vielleicht schreiben möchten. Es ist immer wirklich sehr, sehr witzig und kurzweilig und gleichzeitig bleibt einem auch manchmal das Lachen ordentlich im Hals stecken, weil man sich so ertappt fühlt, doch lieber vielleicht was ganz Seichtes lesen möchte und jetzt kommt A.L. Kennedy plötzlich dann doch noch mit einigen kritischen Bemerkungen um die Ecke, sei es jetzt zum Beispiel zu Europa oder dem Brexit oder anderen Themen, die sie natürlich immer wieder auch in vielen Werken zentral erwähnt.
Die britische Schriftstellerin hat den Heine-Preis 2016 bekommen und in ihrer Dankesrede geht sie gleich zu Beginn hart mit sich selbst ins Gericht.
Und nun spreche ich für mich selbst. Ich bin 51 Jahre alt und habe als Schriftstellerin versagt. Seit ungefähr 35 Jahren habe ich geschrieben und ich habe die Arbeit, den Prozess geliebt und ich habe meinen Lebensunterhalt damit verdient. Ich bin dafür bezahlt worden, laut zu träumen. Ich hätte mir kein besseres Leben vorstellen können. Ich habe ein schönes Zuhause, ich habe ein paar Preise gewonnen und ich habe von Zeit zu Zeit mit Autorinnen und Autoren im Gefängnis gearbeitet oder in Stadtteilzentren oder in Krankenhäusern. Ich habe mit jungen Autorinnen und Autoren gearbeitet, mit Kindern. Ich habe in den Medien geschrieben und ich habe daraus gelernt. Aber ich habe nicht genug darüber gesprochen, was ich gelernt habe. Ich habe gesehen, wie Kunst Leben erhellen kann. Denn dazu ist sie in der Lage. Aber ich habe nicht genug getan. Ich habe nicht genug Menschen erzählt, wie wertvoll das ist. Ich habe nicht genug um den Raum gekämpft, in dem das möglich ist. Wie vielleicht sehr viele von uns in komfortablen, stabilen Demokratien, habe ich vergessen, dass der Preis der Freiheit ständige Wachsamkeit ist. Und ich habe träges Schweigen und Feigheit für wahrhaft liebevolle Toleranz gehalten. Liebe sagt die ganze Wahrheit. Wenn etwas falsch und nicht gut ist, dann ist es keine Liebe, zu schweigen und zu nicken, als wäre es richtig. Und ich habe nicht am Beginn einer jeden Schreibwerkstatt gesagt, wir werden jetzt unseren Teil zur Kultur und zur Kunst beitragen. Das ist das, was uns vorgibt, grausam oder barmherzig zu sein, allein oder vereint, unwissend und verängstigt oder pausenlos lernend und mutig. Und das ist wichtig, immer. Darum werden wir jetzt unser Herzblut vergießen und außergewöhnlich sein. Denn alles andere, alles Unvollkommene, alles Egozentrische, alles Schwache und Konzeptuelle verkleinert den Raum, den Kunst unter uns einnehmen kann, verschwendet die womöglich einzige Chance der Kunst, sich zu verbessern, zu erwachen, sogar Leben zu retten. Hier geht es um Leben und Tod.
Kunst kann Leben retten, sagt A.L. Kennedy. Dabei braucht die Kunst, die Kultur jetzt in Pandemiezeiten selbst einen Retter, oder?
Ja, also wie A.L. Kennedy schon sagte, Liebe sagt immer die ganze Wahrheit. Und ich glaube, der Wert der Kultur, den gilt es auch jetzt rauszustreichen. Vielleicht sogar mit Formaten wie diesem Podcast. Denn ich finde, die Worte von A.L. Kennedy gemahnen und machen wirklich wach. Ja. Also das ist aufrüttelnd. Auch bei dieser Rede war ich live dabei und ich fühlte mich wie elektrisiert, als hätte man irgendwie meinen Finger in die Steckdose gesteckt und mir würden sämtliche Haare vom Kopf abstehen. wach hat mich diese Rede gemacht. Und ja, Liebe sagt die ganze Wahrheit und Kultur ist ein großer Beitrag. Das ist immer noch hochaktuell, auch 5 Jahre nachdem A.L. Kennedy diese Rede im Rathaus gehalten hat.
4 Heine-Preisträgerinnen haben wir Ihnen in diesem Podcast vorgestellt, jede auf ihre Art sehr besonders. Was meinen Sie, hätten die 4 seine Zustimmung und Anerkennung gefunden, also die Anerkennung und Zustimmung Heines? Wie sicher sind Sie sich da, Frau Brenner-Wilczek?
Ja, ich bin mir da schon sehr sicher. Ich muss allerdings auch ein bisschen dabei lachen, denn ich weiß nicht so genau, wie offen Heine das zugegeben hätte. Denn in seinen öffentlichen Reden hat er manchmal auch sehr polemisiert gegen Kolleginnen, aber ihr Respekt in den Briefen, in den Familienbriefen oder vielleicht auch mal so ganz heimlich in anderen Einträgen war dann schon da. Und ich weiß gar nicht, was das größte Lob Heines überhaupt ist. Eine vertraute Korrespondenz, die hat er ja auch mit vielen, hätte er bestimmt auch mit diesen 4 vielleicht haben können. Oder eben so ein bisschen der kritische Seitenblick von Heinrich Heine, der sagt, wow, das sind jetzt meine Konkurrentinnen.
Heinrich Heine, der Europäer, der Kämpfer für die Menschenrechte, für den sozialen und politischen Fortschritt, der Mann wäre der ideale Grünenwähler gewesen, oder?
Das weiß ich nicht wirklich, denn er hat sich selber, also ich würde eher sagen, nein.
Nein?
Denn er ist nie Parteigänger gewesen. Er hat sich jeden Parteibüchern entzogen. Und hat tatsächlich so eine Art radikaler Subjektivität gelebt, indem er nämlich dadurch immer die Distanz haben konnte und den Resonanzraum auch wirklich Kritik üben zu können. Und insofern glaube ich, Heine wäre immer noch Journalist und Schriftsteller und würde das Ganze ganz schön scharf kommentieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, stehen die Literaturtage unter dem Motto Mehr Heine wagen. Was gilt es da zu wagen?
Ach, ich glaube, das ist die Aussage, dass eben die ganze Welt durchaus mehr Heine braucht. Und jetzt resoniert immer noch die Worte von A.L. Kennedy in meinem Ohr, dass es eben den Mut braucht, zu Kunst und Kultur zu stehen und zu den Positionen zu stehen und für die Werte einzutreten. Und ich glaube, ja, das soll auch Heine Wagen bedeuten.
Vier Preisträgerinnen und zu allen haben sie eine Buchempfehlung gegeben. Und bei Heine, was sollte man unbedingt von ihm lesen, wenn einem dieser Podcast Lust gemacht hat, mehr Heine zu wagen?
Ich mache meine Empfehlung wieder ganz, ganz subjektiv. Ich liebe Deutschland ein Wintermärchen. Und diesen humorvollen Heine, den braucht es, und ich glaube auch diesen kritischen Heine, denn er stellt dort die Dichter wirklich als Flammenschmiede mit Schwertern und so weiter dar und stellt auch die Kunst so dar, dass sie wirklich wort- und wirkungsmächtig sein kann. Und ich glaube, da er so viele Probleme auch mit der Zensur hatte und genau wusste, dass wenn er Deutschland ein Wintermärchen einreichen würde, er tatsächlich steckbrieflich gesucht werden würde am Ende und nicht mehr nach Deutschland zurückkehren konnte. Und diesen Mut, so ein solches Werk zu schreiben, das ist so eindrücklich, das lohnt sich auch nach mehr als 175 Jahren noch einmal zu lesen.
Sabine Brenner-Wilczek, die Direktorin des Heine-Instituts. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Ich habe unheimlich viel gelernt, ist immer so blöd, wenn man das sagt, aber Ihnen ist es gelungen, so muss ich es richtig sagen, mich wirklich für Heine zu interessieren, und zwar mit so einer ganz stillen Leidenschaft.
Dankeschön.
Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts.